sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 140. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und wie immer ist das eine Folge, die nicht von mir alleine moderiert wird, sondern zusammen mit Shadow Wolf.
Nabend.
Und wir beide begeben uns heute auf eine Reise zu Spielen, wo uns interessante rote Karten erwarten, wo uns sehr viele Zuschauer erwarten. Linien haben wir auch sehr viele, aber gar nicht so viele Tore an diesem Spieltag. Also es war irgendwie ein recht torloses, ein torloser Spieltag, könnte man fast sagen. Klar, es fielen welche, aber es gab nicht so diese Spiele, wo so 3-4 oder sowas endete, sondern es waren so recht normale, kleinere Tordifferenzen. Aber trotzdem haben wir uns interessante Partien rausgesucht und wir starten mal in der USL Championship mit El Paso. Die hatten nämlich San Antonio zu Gast. Das ist ja das Spiel, was ich in der letzten Woche empfohlen hatte. Und man kann schon sagen, es hat sich gelohnt, weil beide Teams versucht haben, so viele Punkte wie möglich aus diesem Spiel zu ziehen. Wir schauen uns das gleich mal an, ob das denn tatsächlich stattgefunden hatte. Hattest du dir die Partie zufällig angesehen?
Live leider nicht, aber ich habe es mir mit dir die Highlights angeguckt. Aber ich hatte gehofft, dass es eine gute Partie werden wird, weil Jacopa Terras, also texanisches Derby, worum es ja auch um eine Trophäe geht. Und am Ende war es zumindest unterhaltsam, finde ich.
Ja, also unterhaltsam war es definitiv. Manchmal ein bisschen verwirrend, aber darauf kommen wir dann gleich noch. Was mir besonders direkt auffällt, ist die Person, die dafür zuständig war, die Mittellinie zu ziehen, sollte das vielleicht nochmal üben, weil die war ganz, ganz furchtbar. Was jedoch positiv ist, die Umgebung von diesem Stadion von El Paso, die sieht schon cool aus. Ich lieb's, wenn Stadien so in der Nähe der Stadt sind oder gar in der Stadt und man so im Hintergrund die Skyline sieht oder irgendwas Besonderes sieht. Bei El Paso ist das definitiv der Fall. Ist also wieder ein Sympathiepunkt.
Ja, würde ich mitgehen. Also die Skyline ist immer ganz nett. In vielen Spielen ist auch relativ viel los, was die Zuschauer angeht, nicht in allen. Also kann man nehmen, würde ich sagen. Also El Paso hat eine durchaus schöne Sicht. Mir gefällt Tulsa noch ein bisschen besser. Die haben noch ein bisschen mehr Skyline im Hintergrund. Aber wir müssen schon sagen, dass wir in der USL echt verwöhnt sind mit schönen Stadien und was Aussichten angeht.
Ja, das stimmt. Ich werde bald die Gelegenheit nutzen, mir mal Pittsburgh anzusehen. Auch das steht ja immer ganz oben auf den Stadionplätzen, die uns interessieren. Außerdem durchaus auch sehenswert sind die Trikots von El Paso. Es gibt schlimmere, sagen wir es mal so. Und es gibt auch langweiligere. Da hat man sich einiges überlegt. Aber jetzt gehen wir mal in die Partie. Wie lief es denn so? Was war so dein Eindruck von der ersten Halbzeit? Oder was waren so die besonderen Momente für dich?
Ich würde sagen, El Paso hat so ein bisschen das Problem, dass ihnen der offensive Torgeist in Abhanden gekommen ist. Weil wir hatten ja schon über ein paar torreiche Partien berichtet, wie das Derby gegen New Mexico oder ein recht torfreudiges Spiel gegen Phoenix mit 4-4. In den letzten Spielen treffen sie nicht mehr so häufig. Und sie haben das Problem, wenn da hinten irgendwie was schief geht, dass es recht schnell in einem Tor landet. Und das war in der 11. Minute schon so. Denn da hat Wahab Akwe den Ball verloren. Wir sind nicht hundertprozentig sicher, ob es ein faires Tackle oder ob es wirklich ein Foul von Agudelo gewesen ist, der ihm dann einen schönen Check mit der Schulter gibt. Aber Akwe kommt aus den Triffs, verliert den Ball und so kann dann Agudelo ganz bequem und völlig ungestört in Richtung Strafraum ziehen und haut dann den Ball mit Wucht links oben rein. 1-0 Führung für San Antonio. War gut gemacht, aber ihm hat auch so ein bisschen das Zeichen, wie einfach El Paso stellenweise hinten auszuspielen ist.
Ja, wobei, also ich finde die Szene schon ein bisschen kritisch. Er rammt ihn einfach nur weg. Das ist dann für mich schon wieder ein bisschen über so ein normales Tackling hinaus. Und 4 Minuten später bekommt genau Agudelo wegen einem Foul auch eine gelbe Karte. Also der ist damit ordentlich zack in die Partie gegangen. Vielleicht hätte es geholfen, weil er in der Szene danach dann durchaus auch jemanden verletzt, wenn auch hoffentlich nicht langfristiger. Hätte es geholfen, dieses Tor nicht anzuerkennen, sondern gleich als Foul zu pfeifen, um da schon recht früh im Spiel einen Akzent zu setzen. Aber okay. Ansonsten in der ersten Halbzeit, ich habe mir da nichts weiteres aufgeschrieben. Hattest du noch was?
Ich habe nur eine Szene in der 45. und da hatte Wilmer Jr. einen sehr guten Schuss gehabt, der aber links unten vom gerade eingewechselten Ersatzkeeper von San Antonio geklärt werden konnte. Aber ansonsten hatte ich auch nichts mehr.
Ansonsten startet dann die zweite Halbzeit wieder recht entspannt. Man tastet sich nochmal ein bisschen ab. Kleinere Metzeleien dazwischen, aber nichts Brisantes, nichts wirklich Interessantes. In der 67. Minute allerdings kommt es dann zu einer Situation, die noch einiges an Nacharbeit bedarfen wird. Es gibt einen Fernschuss, der ist kräftig geschossen, das muss man anerkennen, aber nicht unhaltbar. Der Torhüter von San Antonio hält ihn, also eigentlich hält er ihn nicht, sondern er lässt ihn abtropfen. Und das ist aber leider sehr ungünstig, weil direkt vor ihm steht jemand, nämlich Moreno. Und der weiß natürlich, wo das Tor steht, das hat er schon ein paar Mal geübt, und kann den Ball dann ganz easy ins Tor packen, weil natürlich der Torhüter liegt, der Ball liegt aber direkt vor seinen Füßen. Ganz leichtes Spiel.
Ja, bin ich ganz bei dir. Und die nächste Szene dauerte auch nicht wirklich lange, denn in der 83. gibt es dann das nächste Tor. Oder hast du vorher noch was?
Nein.
Ich muss zugeben, die Szene sah wirklich gut aus und da hat man ein bisschen die Verwirrung von El Paso gemerkt. Denn es gab eine Ecke und die geht in den Strafraum wie üblich, wird geklärt und kommt zurück quasi in die Region, von wo die Ecke geschlagen worden ist. Der zweite Versuch geht von rechts in den Strafraum rein, fast zum linken Pfosten. Und Alex Cronale, der Verteidiger, sieht den Ball schon in der Luft und haut ihn dann per direkter Volley-Abnahme unten rechts rein. Schön gemacht und auch eine gute Möglichkeit für den Verteidiger, selber zum Torerfolg zu kommen. Und so, ja, gewinnt San Antonio dann tatsächlich, schon mal am Ende gespoilert, die Partie. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie mir als das krass bessere Team aufgefallen wären in der Partie. Sie waren einfach nur kaltschnäuziger. Das wäre so mein Eindruck, um ganz ehrlich zu sein.
Ja gut, wie beide Teams hatten jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Chancen. Es gibt aber noch eine Szene, nämlich die beiden Torschützen, die behaken sich ein wenig, aber also nicht wirklich. Die ganze Szene ist ein bisschen merkwürdig. Wir sind in der 90. plus 5 und Moreno läuft mit dem Ball Richtung Tor. Er hat den Ball ein bisschen vorgetreten, sodass er und Cronelli laufen. Und natürlich beide versuchen, um diesen Ball zu kämpfen. Sie laufen direkt nebeneinander und Cronelli setzt dann zum Tackle an, trifft dabei auch den Ball, also an sich ist das sauber und Moreno fällt. Beides völlig normal, beides auch, wie ich finde, ungefährlich. Allerdings bleibt Cronelli dann liegen, scheint irgendwie irgendwo getroffen worden zu sein und Moreno bekommt dann eine zweite gelbe Karte. Aber ehrlich gesagt, ich sehe nicht wofür. Also es war in meinen Augen ein normales Tackle, aber es war auch ein ganz normales Fallen. Beide fallen, logischerweise. Also auch Moreno fällt. Ich sehe aber nicht, dass er mit dem Arm ausschlägt. Ich sehe nicht, dass er seinen Gegenspieler irgendwie mit dem Bein tritt oder trifft, sondern er fällt ganz normal, steht dann wieder auf und will weiterspielen. Aber das geht durch den Pfiff und dann auch durch die Karte nicht. Also, ich finde die Situation ein bisschen verwirrend.
Gehe ich mit. Also, wir hatten schon einige deutlich schlimmere Karten, allein in dieser Podcast-Saison hier. Und da würde ich weder dem Verteidiger irgendwie was vorwerfen, außer halt das Foul, das er vorher gemacht hat, noch Moreno selber, der da halt einfach irgendwas macht, weil er wird weggerammt, versucht verwirrt wieder aufzustehen und zu gucken, wo der Ball ist. Und das war halt nichts. Das war weder ein Austreten noch irgendwie Nachschlagen oder irgendwas, was nach einem Foul aussieht. Und dass der Typ, der überhaupt für die ganze Szene sorgt, den ihn da locker wegflext, ungescholten davonkommt, finde ich noch kurioser, um ganz ehrlich zu sein. Daher völlige Zustimmung. Eine seltsame Karte, bin ich nicht zufrieden mit.
Zumal, also Moreno stand ja schon wieder an der Seitenlinie, hatte den Ball in der Hand, weil er den Einwurf machen wollte. Und merkt dann ja, okay, gut, ist jetzt dann doch irgendwie eine längere Unterbrechung, geht dann wieder zurück und kriegt dann die gelb-rote Karte. Weiß ich nicht, das ist also unnötig. Erinnert mich so ein bisschen an die eine gelb-rote Karte gegen Hartford beim vermeintlich zu langen Auswechseln. War das US Open Cup oder im Leagues Cup? Ich bin mir unsicher. In irgendeinem Cup. Gut, am Ende setzt sich aber San Antonio durch. Beide Teams derzeit ja sehr weit oben, haben quasi sich sehr, sehr stark um Platz 2 oder 3 gestritten. Die Entscheidung ist jetzt vorerst gefallen, aber es sind ja noch ein paar Spieltage. Gehen wir mal weiter in ein Stadion, in dem zuletzt 25.000 Leute saßen, die sich eine Partie angesehen hatten, nämlich das der Oakland Woods. Dieses Mal waren nicht ganz 25.000 da. Der Gegner hieß allerdings Detroit City FC. Wie viele waren denn da?
Offiziell 5.191 Zuschauer. Ja, also ich bleibe dabei, dass mich das einfach ein wenig verwirrt bei Oakland. Denn in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten hätte man ja sagen können, Oakland ist mit Sport ziemlich gut ausgelastet, was Profisport angeht. Mit, was war es, Eishockey, mit Football, mit Baseball. Jetzt, wo nahezu jedes Profiteam, was es in allen Sportarten gibt, abgewandert ist, gibt es ja fast nur noch die Oakland Roots. Außer mir entgeht, keine Ahnung, Lacrosse oder sowas. Und während ihr Startspiel im neuen Oakland Coliseum, also neu im Sinne von, dass sie da erstmals gespielt haben, knapp 25.000 Zuschauer erfasste und sehr, sehr gut besucht war, haben sie seitdem heute noch ein Fünftel davon. Und das ist jetzt nicht mega schlecht in der USA Championship, aber weit mit auch noch nicht die Spitze, wo wir dann zum Beispiel ein Louisville haben, das generell um die 10.000 Zuschauer hat. Rhode Island, das letzte Woche 10.000 hatte. Oder andere Teams mit 8.000, 9.000. Und daher, ja, ich bin ein bisschen verwirrt und hoffe, dass den fällt noch irgendwas anderes ein, mehr Fans zu bekommen. Denn A, die Alternativen sind nicht mehr so häufig. Und B, kannst du jetzt nicht bei jedem Heimspiel irgendeinen Rapper einladen, der Oakland-Wurzeln hat. Weil irgendwann hast du sie A gesehen. Und B, hast du dann die Helene Fischer Halbzeitshow-Momente, wo es dann mehr um den Gesang geht als um den Fußball. Das war nur so mein Eindruck in der Partie, was so die Fans, die Fülle und generell so die Szenen der Stadt angeht.
Furchtbar, dass das Konzert immer durch so ein Fußballspiel unterbrochen wird.
Genau.
Wie war denn die Partie so? Was war dein Eindruck?
Wir sind ja zum Glück FSK 18, daher kann ich sagen, eine verfickte Zeitverschwendung. Denn, um ganz ehrlich zu sein, lass uns mal kurz einen Blick auf die Mini-Statistik werfen. Es gab einen Torschuss für jede Mannschaft, also zwei insgesamt. Und es gab zwei Schüsse insgesamt von Oakland, also auch die nicht aufs Tor gegangen sind. Und 5 bei Detroit. Das muss man sich mal reinziehen. In 90 Minuten 7 Schüsse und davon nur 2 aufs Tor insgesamt. Also bei aller Liebe, das war wirklich deprimierend. Und dass es dafür trotzdem ein 8-minütiges Highlight-Video gibt, sollte man unter Strafe stellen. Ich weiß noch nicht wie und noch nicht wo, aber ne.
Wir besprechen jetzt mal kurz, wie dieses Spiel dann tatsächlich aussah. Und dann erzählen wir mal, was wir jetzt Neues gelernt haben, was diese Highlights angeht. Das ist mich auch interessant. Aber sprechen wir mal über die erste Halbzeit. Wie fandest du sie?
Nicht existent.
Gut, stimme ich zu. Weiter. Da war nichts, also wahrscheinlich hat sie nicht mal stattgefunden. Es ging direkt mit der zweiten Halbzeit los.
Ja, die erste relevante Szene ist zugleich das erste Tor der Partie. Und das sah, wie ich fand, doch recht gut aus. Es war das klassische, man könnte sagen, Fernschuss-Tor. Panos Amenakas, rennt quasi auf den Strafraum zu, hat den Ball in zentraler Lage, knapp an der Strafraumgrenze und haut den Ball mit Wucht unten rechts rein. Schönes Tor. 1-0 Führung, da konnte Detroit nichts gegen machen. Und ja, das Spiel hat aber auch definitiv irgendwas gebraucht, um nicht komplett einschlafungswürdig zu sein.
Die zweite relevante Szene ist auch das zweite Tor. Und wie ihr schon gehört habt, es gab zwei Torschüsse in dieser Partie, für jedes Team eine. Die Szene findet allerdings im Strafraum von Detroit City FC statt und ist resultierend aus einem Freistoß, der quasi in den Strafraum geschossen wird und sehr hoch allerdings ist, also sehr weit und sehr hoch und dadurch der Ball natürlich so ein bisschen unkontrollierter ist, aber bis vors Tor kommt. Und dort köpft ein Oakland-Spieler den Ball so ein bisschen links parallel zum Tor. Vielleicht war es ein Versehen, vielleicht war es mit Absicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Das, was danach kommt, ist aber vermutlich, ich hoffe, ein Versehen gewesen und keine Absicht, weil letztendlich ist es ein Detroit-Spieler, der den Fuß bzw. das Bein hebt und wahrscheinlich will er den Ball nach hinten kicken oder übers Tor kicken, klappt halt nicht, landet schön im Tor und der Torschuss für Detroit ist dementsprechend ein Eigentor. Der Pechvogel des Ganzen ist Porcelli. Ganz blöd gemacht. Aber ja, was soll man dazu sagen? Passiert.
Und das war die ganze Partie, wenn wir ehrlich sind. Und ja, das Kuriose ist, ich habe mal nachgefragt, was soll das eigentlich mit den Highlight-Videos? Denn früher, ich glaube vor maximal 2-3 Jahren, waren die noch typisch 3-4 Minuten lang. Da hast du jede relevante Szene bekommen und warst zufrieden damit. Und meistens haben die USL-Vereine eh noch eigene Highlight-Videos hochgeladen oder du konntest Spielberichte lesen. Das heißt, du warst schon noch versorgt. Heute ist jedes Spiel zwangsmäßig irgendwo zwischen 7 und 8 Minuten per Highlight-Video versorgt. Auch wenn gar nichts passiert. So wie in der Partie. 8 Minuten für exakt 2 Torschüsse. Und als Antwort habe ich bekommen, von einem, der sich durchaus gut in der Szene auskennt und ja auch für die Cup US schreibt, die seit sehr, sehr vielen Jahren den US Open Cup begleiten. Und der meinte, der Prozess der Highlight-Videos ist komplett automatisiert. Seit sehr, sehr vielen Jahren. Das heißt, ein System, eine Mechanik ist dafür da, quasi bestimmte Szenen rauszufiltern aus der Partie und die mitzunehmen. Also zum Beispiel Anfang der Partie, Ende der Partie, Tore, relevante Torszenen, bla bla bla. Und daraus wird dann automatisch ein Highlight-Video geschnippelt. Und für die Fälle, wo quasi die Zeit nicht gefüllt werden kann, weil nicht viel passiert, werden halt Füller-Szenen rausgesucht, um eben auf die gewünschte Folgenlänge zu kommen. Das heißt, man könnte nicht mehr zwingend einen Menschen beleidigen, dass er so einen Blödsinn mit dem Schneiden macht, sondern es ist die Maschine, die jetzt seit wahrscheinlich, laut Augenzeugenberichten, mindestens 2017, 18 schon das ganze Prinzip macht. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil an sich, ich finde es ja gut, wenn das Highlights schnell rauskommen und es nicht irgendein armer Azubi irgendwie dann nachts um 3 noch Highlight-Videos schnippeln muss. Aber ich fände es schon schön, wenn man vielleicht eine Zwischenlösung finden könnte. Dass sie sich meinetwegen automatisch 8 Minuten Highlights rausziehen und dann sagen, okay, hier packen wir 4 Minuten Video raus und die 8 Minuten sind dann die Extended-Variante oder so. Oder dass man sagt, okay, wir haben 8 Minuten Filmmaterial, aber eigentlich passiert nichts, dass das System schlau genug ist zu sagen, dann machen wir halt nur 4 Minuten oder 3, 5, was auch immer. Weil ich finde, auf Zwang auf eine Zeit kommen zu müssen, obwohl nichts passiert, einfach nur, weil man das irgendwo eingestellt hat, nicht so optimale Lösung. Und deswegen, die Wahrheit ist höchstwahrscheinlich, dass es da keinen Menschen gibt, der die USL-Highlights schneidet, sondern eine Maschine, die automatisch aus dem Stream relevante Szenen raussucht und in ein Video packt.
Wir erinnern uns, die USL war damals auch die erste Liga, die den Videoschiedsrichter eingeführt hatte. Blöderweise natürlich auch schon wieder abgeschafft, aber sie hatten ihn eingeführt. Und jetzt hören wir, oder jetzt haben wir gelernt, die USL nutzt auch bereits seit 2017 eine KI, um ihre Highlight-Videos zu schneiden. Finde ich es ganz interessant zu hören. Wäre natürlich schön, wenn es da eine Verbesserung in der Qualität des Ganzen gäbe. Aber gut, wir suchen jetzt auch mal nach unserer ganz persönlichen KI, die uns dabei hilft, alle Namen richtig auszusprechen Und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cristiano Ronaldo, ein globaler Fußballheld. 5-mal Weltfußballer, eine Marke, ein Mythos, aber dieser Glanz wird beschattet von einem Vorwurf, dem Vorwurf der Vergewaltigung. Der Fall wurde juristisch beendet, ohne Urteil und ohne Strafe, aber trotzdem blieb etwas haften, vor allem am Profifußball, am Profisport insgesamt. Denn der bleibt verdächtig, weil für ihn nämlich nicht zählt, was stimmt, sondern nur, wen er schützt. Hört rein in Cristiano Ronaldo, die Mauer des Schweigens, bei Tatort Sport, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wir haben sie gesucht, aber noch nicht gefunden, die KI. Was wir aber gefunden haben, waren extrem viele Linien, sehr, sehr viele Linien, die immer wieder für Verwirrungen sorgen und ehrlich gesagt doch ziemlich hässlich sind. Aber das kommt davon, wenn man auf einem Uni-Gelände spielt, auf dem hauptsächlich wahrscheinlich das Football-Team spielt, aber auch alle anderen 30 Teams aus so einem College halt. Wir sprechen natürlich über Westchester aus der League One. Und die hatten Greenville Triumph zu Gast. Was war so vor dem Spiel deine Annahme? Was hättest du erwartet, wie diese Partie laufen würde und dann auch enden würde?
Definitiv torreich. Also Westchester ist eigentlich bekannt, zum einen viele Tore zu schießen und zum anderen sie selber auch gerne mal zu kassieren. Torreich ist sie geworden, aber ein bisschen einseitiger. Und ich muss noch kurz zum Platz sagen, dass mich das in den Wahnsinn treibt. Ich kann nur leider nicht mehr drüber lästern, weil meine Jungs von Portland Hearts of Pine, die spielen auch auf einem Schulsportfeld und seit letzter Woche haben wir jetzt auch mehrere Linien drauf, weil irgendwie die Schulleitung beschlossen hat, für die Sommermonate das so haben zu wollen. Nur der Vorteil von dem Stadion hier in Westchester ist, du siehst ja wenigstens, bei welcher Yardlinie du bist, weil da die Zahl steht. Beim Hearts of Pine Stadion hat man warum auch immer die Football-Linien, auch mit den Yards, aber nicht die Zahlen. Also die Zahlen sind quasi nur die Ränder der Zahlen, aber nicht ausgemalt. Das heißt, du kannst, wenn du mit der Kamera nicht direkt auf Nahdistanz auf der Zahl bist, nicht sehen, bei welcher Yardlinie du bist. Was es nur noch hässlicher macht, meiner Meinung nach. Deswegen, es sieht kacke aus, aber ich kann nicht drüber lästern, weil meine Hearts of Pine haben nicht eine bessere Situation mit ihrem Stadion von der, ich glaube, Schule in der Nähe. Ja, deswegen kurzum, ich habe viele Tore erwartet in der Partie, wir haben viele Tore bekommen und der Platz ist leider so wie immer bei Westchester.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Gehen wir mal in die Partie. Da gibt es schnell eine erste, durchaus interessante Szene und die hatte sich vorher auch schon einmal abgezeichnet, jetzt umso klarer. Westchester hat ein Problem mit einem schnellen Angriff, beziehungsweise haben sie in meinen Augen an vielen Stellen ein Problem mit dem Stellungsspiel. In der 9. Minute bekommt Rodrigo Robles den Ball nämlich sehr gut zugespielt. Allerdings macht Westchester es ihm auch sehr einfach, indem sie viel zu weit wegstehen und nicht schnell genug an ihn rankommen, sodass es für ihn, der schon recht weit vorne steht, dann ziemlich einfach wird. Keine Verteidigung um sich herum. Er muss einfach nur ins 1:1 mit dem Torhüter gehen. Das macht er dann, das kann er und der Ball ist dann im Tor.
Es dauert dann gerade mal 6 Minuten bis zum nächsten Tor und das kann man in einem Halbsatz zusammenfassen. Es war ein klassischer Vorelfmeter. Denn, naja, ein Foul im Strafraum, der Torwart ist in der falschen Ecke oder geht gar nicht erst in die Ecke hin und das war das 2:0, diesmal von der Chapa Herrera, der den Elfmeter verwandelt und so führen die Gäste nach 15 Minuten schon mit 2:0. Was ja eigentlich eine sichere Kiste ist.
Eigentlich schon, ja. Aber ist es noch nicht sicher genug? Da braucht man noch was, so einen entscheidenden Moment. Vielleicht einen Elfmeter? In diesem Fall sind wir in der 43. Minute. Und es gibt einen Elfmeter nach einer Grätsche im Strafraum. Ich finde, den kann man geben. Ob er wirklich den Ball trifft, ich bin mir nicht ganz sicher. Es sieht mir fast so aus, als wenn er ihn nicht trifft. Deswegen bin ich d'accord damit, wenn du zur Grätsche im Strafraum ansetzt, musst du halt auch mal damit leben. Und der Elfmeter ist dann auch ganz easy versenkt, gar kein Problem. Zur Halbzeit steht es also 3:0.
Ich muss sagen, außer einer wirklich guten Szene von Prince Sadie habe ich in der ersten Halbzeit noch nicht viel von Westchester gesehen. Da gab es einen schönen Schlenzer von Zaidi, der so aus eher rechter Position nach links unten schlenzt und Rankenburg im Tor, der den eben hält. Aber ansonsten hast du von Westchester, die ja zum einen zu Hause sind und zum anderen, ich meine, in der Partie insgesamt 70% Ballbesitz hatten, nicht sonderlich viel offensiv gesehen. Und das fiel mir nur auf, weil das irgendwie nicht schön ist als Heimmannschaft.
Ja, also ich erinnere mich auch nur dunkel an ein oder zwei kleinere Chancen von Westchester, gerade in der ersten Halbzeit. Da war wirklich nicht viel. Also die waren ziemlich abgetaucht. Wie läuft es denn ansonsten in der zweiten Halbzeit?
Es gibt eigentlich, finde ich, vor der Szene, bei der wir uns beide gewundert haben, für mich nur noch eine einzige relevante Szene. Denn in der 50. merkte Westchester, dass sie ja irgendwie auch mal Tore schießen müssen, wenn sie nicht verlieren wollen. Und es gab einen guten Kopfball aus kurzer Distanz von Obregon, den Rankenburg halten kann. Und zwar rechts oben. Aber ansonsten war da tatsächlich nicht viel. Also ein paar Schönchen auf beiden Seiten, aber jetzt nichts, was wirklich überragend gut wäre. Und aber seien wir ehrlich, ich glaube, Westchester hatte die Moral schon verloren, wenn sie die überhaupt hatten. Und Greenville führte ja mit 3-0. War jetzt also auch nicht mehr so motiviert, nochmal 3-4 Tore zu schießen.
Ja, sozusagen fast ein kleiner Nicht-Angriffspakt. Außer auf den Schiedsrichter. Da meckert man halt einfach, bis es die Karte gibt. Dann gehen wir mal in eine andere Partie. Wir brauchen jetzt irgendwas mit mehr Romantik, mit einem wunderschönen Sonnenuntergang, pünktlich zum Anpfiff. Und da gibt es natürlich nur eine Partie, die man da nehmen kann. Und das ist AV Alta, die natürlich genau diese Atmosphäre für ihr Spiel ausgesucht haben, wissen, wie sie ihr Stadion, wie sie ihre Fans in Szene setzen können. Und sie haben sich zu Gast die Jungs von Union Omaha geholt. Für Union Omaha lief es ja bis dato in der Saison nicht so richtig gut. Vielleicht ja jetzt die Chance, bei AV Alta ein paar Punkte einzusammeln. Wie lief denn die Partie?
Ich würde sagen, sehr typisch für AV Alta. Also stellenweise viel Ballbesitz, paar gute Torchancen, aber auch vieles, was einfach irre bescheuert ist. Also mit Schüssen aus viel zu weiter Distanz, die man nicht machen müsste, aber die das Team irgendwie ständig macht. Naja, in der Partie sind Standardsituationen ausschlaggebend, denn in der 27. gibt es eine Ecke für die Gäste von Omaha aus Nebraska. Die erste Ecke wird gehalten, oder der erste Kopfball wird gehalten von Aviles und der zweite Ball, also der Nachsetzer, wird dann von Becker aus kurzer Distanz am linken Pfosten reingeköpft. Und ja, gut gemachte Ecke, nach dem ersten gehaltenen Ball direkt nachzusetzen. Und so steht es dann 1-0 für Omaha. In der, müssen wir ganz ehrlich sein, auch eine der wenigen Torchancen von ihnen.
In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gibt es auch noch eine Situation, die durchaus interessant ist, aber auch so ein bisschen zeigt, da stimmt was verteidigungstechnisch nicht so richtig. In dem Fall ist es allerdings die Verteidigung von AV Alta. Martinez kann nämlich hervorragend im Strafraum umherlaufen, sich einen guten Platz suchen, von wo er gerne schießt, den er gerne hat, was auch immer. Und das lassen sie zu. Sie greifen ihn nicht an. Wie gesagt, er spaziert da einfach rum. Und als er dann die perfekte Position hat, schießt er natürlich aufs Tor und der Ball ist drin.
Muss ich sagen, sah gut aus, hat mir wirklich gefallen. Und ja, um mich noch kurz zu korrigieren, also offiziell hatte Omaha 10 Torschüsse. Ich meinte schon, hat wirklich relevante, gut aussehende Torschüsse, weil auch ein Schuss aus 30 Metern mit relativ wenig Geschwindigkeit auf den Keeper ist ja ein Torschuss. Deswegen nur so als Erklärung. Aber Stichwort Standardsituation. In der 50. Minute gibt es das nächste Tor und das ist wieder eine Ecke. Und die war, wie ich fand, durchaus schön gemacht und war jetzt nicht so glücklich wie die erste. Eine Ecke für AV Alta. Der Kopfball geht zum linken Pfosten. Mastrantonio hüpft hoch und haut den Ball per Kopf unten rechts rein. Sah ganz gut aus. Klassische Ecke, klassisch gut gemacht. Und damit dreht die Heimmannschaft das Spiel zum 2-1, gewinnt am Ende die Partie auch damit und ist jetzt seit 9 Spielen in Serie ungeschlagen.
Und das trotz ihres wilden, wir schießen aus 6 Kilometern Entfernung aufs Tor. Auch interessant. Ich frage mich gerade, es sollte zum Ende der Saison unbedingt mal eine Statistik geben, wie oft aus der Distanz man bei El Vialta aufs Tor geschossen hatte, ohne dass daraus ein Tor resultierte und wie oft daraus ein Tor resultierte. Ich habe eine Vermutung, in welche Richtung es geht.
Ich würde ja vorschlagen, dass wir das generell in der Liga einführen sollten. Also wo es uns auf die Statistiken gibt, wie X-Goals, also quasi welche, wie viel quasi, wie relevant der Torschuss für gewesen war. Das Gegenteil quasi bei diesen Fernschüssen. Also wie viele von diesen Fernschüssen, die es gab, hätten auch Tore sein können, wenn nicht so blöd gewesen wäre, es aus 30 Metern voller Lotte drüber zu holzen. Fände ich schön. Wer würde vielleicht mal helfen, bei manchen Teams mehr auf Taktik zu setzen, denn auf volle Lotte drauf, auch ohne jede Präzision.
Für Omaha passierte nach dem Spiel aber noch was anderes, was nicht unbedingt etwas mit dem Spiel zu tun hatte, aber trotzdem ist es was Entscheidendes. Was ist denn da los?
Union Omaha hat den Trainer verloren. Denn Dominic Casciato, der seit 2023 der Trainer in Omaha war, der ist jetzt ganz frisch, also gestern für uns, für euch vor ein paar Tagen, zu den Tampa Bay Rowdies gewechselt. Er macht also den Sprung aus der USL League One in die Championship. Er hat in 90 Spielen für Omaha einmal den Titel geholt, letztes Jahr, und zweimal die Trophäe für das punktbeste Team. Und hatte, ich glaube, einen Punkteschnitt von 1,88 Punkten pro Spiel. Also durchaus eine solide, könnte man sagen, Basis, auch wenn es in der Saison bisher so gar nicht gut lief. Was für mich das Argument macht, dass es sogar der beste Ort zum Gehen ist, weil der beste Zeitpunkt. Weil, auch wenn es jetzt nicht glorreich war, die Erwartungen von ihnen sind vielleicht gedämpft bei Tampa. Der neue Trainer, der zu Omaha kommt, für den kann es nur bergauf gehen. Das heißt, da gibt es dann nicht mehr so den krassen Druck oder die krasse Vergleichung mit, ja, der war schon zu dem Zeitpunkt da und da. Und das Risiko ist halt auch gering. Also Tampa kriegt einen USA-erfahrenen Trainer, der in den letzten Jahren als, kann man sagen, heiß begehrt bezeichnet worden war, wo viele eh dachten, dass er schon im Sommer, also quasi, ja, doch im Sommer hätte gehen können. Und jetzt, ja, Tampa hat die Lücke geschlossen, vielleicht funktioniert sie ja ausnahmsweise mal. Und für Omaha ist es natürlich ganz gut, weil sie kriegen eine Ablöse. Und wie gesagt, sie verlieren halt auch nicht so viel, weil sie sind schon ziemlich weit unten. Es kann jetzt nicht krass schlechter gehen. Und damit, glaube ich, für alle Seiten ein guter Deal. Er bekommt eine gute Chance, sich höher zu beweisen. Tampa kriegt eine Lösung, die nicht die Standard-Trainerlösung ist und quasi im Rotationsprinzip sich Trainer zuschiebt. Und für Omaha gibt es den, könnte man sagen, vielleicht gut benötigten neuen Inspirationsboost durch den neuen Trainer. Also mir gefällt es tatsächlich.
Ich finde es auch in Ordnung. Also ehrlich gesagt, für beide Teams kann es ja aktuell eh kaum schlechter laufen. Gut, Tampa könnte noch hinter Hartford sein, aber das wäre dann schon wirklich sehr böse. Von daher ist es eigentlich, beide können an der Stelle jetzt nicht verlieren. Klar, Union Omaha muss sich ja einen neuen Trainer suchen, aber da werden sie, denke ich, recht schnell einen finden. Und wie du schon gesagt hast, der Trainer kann dann auch frisch anfangen, bringt vielleicht frischen Winter mit rein und hilft dem Team da vorne. Und auch Tampa holt sich da einen durchaus erfahrenen Trainer und vielleicht hilft er dem Team da wieder weiter nach vorne zu kommen. Apropos nach vorne, wir blicken jetzt mal kurz in die Tabelle. Fangen wir in der Championship an. Und gehen wir doch am besten direkt mal in die Eastern Conference. Ich habe es ja gerade schon angeteasert. Ganz weit unten krepeln Hartford und Tampa vor sich hin. Hartford auf dem 12. Platz, Tampa auf dem 11. Hartford gerade mal mit 2 Siegen bis dato, 3 Unentschieden und 7 Niederlagen. Bei Tampa sieht es nicht wenig besser aus. Sie haben 3 Siege, 2 Unentschieden und 9 Niederlagen. Das ist noch ausbaufähig, könnte man fast sagen. Oder, wer es realistisch betrachtet haben will, also Hartford sehe ich jetzt nicht in den Playoffs.
Ja, da gehe ich ganz mit bei dir.
Ansonsten vielleicht interessanter noch Rhode Island, die in der letzten Saison ja sehr weit oben mit dabei waren und im Finale waren. Für die läuft es in dieser Saison auch nicht so gut. Aktuell sind sie 9. Nur Birmingham ist noch unter ihnen. Auch da schwierige Zeiten. Unser eigentlich, wie nennt man es, eigentlich Dauergast für den letzten Platz der Eastern Conference Miami, es steht über ihnen. Also da gab es einige positive Veränderungen in dieser Saison. Aber auch da ist es noch klar, weit weg von den Playoffs. Auch nicht das, auch noch nicht das Wahre. Aber wie gesagt, besser als davor die Jahre.
Ich würde noch die Partie New Mexico gegen Charleston vorschlagen. New Mexico, Top-Team im Westen, das sich gerne mal hier und da einen Patzer leistet, trifft auf Charleston, den ehemaligen Vizemeister und auch eigentlich ständiges Top-Team im Osten. Die klassische West-Ost-Partie von zwei sehr guten Teams. Ich glaube, es könnte eine sehr unterhaltsame Partie werden, weil eben für mich nicht ganz klar ist, wer der Sieger ist. Und das heißt ja vieles für Charleston, weil die Heim quasi Stärke ist ja für viele Teams der große Stein, um am Ende in die Playoffs zu kommen. Es dürfte eine sehr torreiche Partie werden, wenn nichts schief geht. Und das wäre so mein Tipp. Allerdings nur für die Leute, die nachts lange wach bleiben. Denn New Mexico spielt eigentlich nie früher als 3 Uhr Anschlusszeit.
Ich habe gerade mal geguckt, Louisville, die auf Platz 1 in der Eastern Conference sind, die spielen dieses Wochenende gar nicht. Die haben offensichtlich mehr frei bekommen.
Jein, die haben, also frei ja, aber die haben ein Testspiel gegen Leganes aus Spanien.
Ah, ja, okay. Na gut. Ansonsten, Blick in die Western Conference. Gibt es noch ein Team, was dich besonders überrascht aktuell in der Tabellensituation?
Ich muss zugeben, ja, auch wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, was ich davon halten soll. Und zwar im Westen wäre das tatsächlich San Antonio. Weil die hatten einen kompletten neuen Trainerwechsel zum Saisonbeginn, hatten ja auch den kompletten, fast neuen Kader. Es lief zuerst ziemlich gut, dann lief es irgendwie sehr schlecht und jetzt sind sie plötzlich wieder Zweiter. Ich muss zugeben, wenn man sie guckt, sie sind jetzt nicht so, dass ich sie wirklich als krass gutes Team bezeichnen würde. Aber sie mausern sich punktetechnisch und das überrascht mich tatsächlich, weil sie sind jetzt nicht grottenschlecht, aber fühlen sich jetzt auch nicht wie ein Top-Team an, meiner Meinung nach. Und sind Stand jetzt Zweiter mit 24 Punkten aus 15 Spielen und haben gerade mal eine Pleite in den letzten 5 Spielen. Das ist also schon annehmbar.
Und ihr nächster Gegner sind ja auch die Tampa Bay Rowdies. Und sie spielen zu Hause. Allerdings, wenn man ganz wild tippen will, vielleicht ist ein Unentschieden auch da nicht ausgeschlossen, weil bis dato sind beide Teams dreimal aufeinander getroffen und es endete immer in einem Unentschieden. Hast du ansonsten noch ein Team, das dich in der Tabellenkonstellation besonders überrascht oder wo du eine Partie empfehlen möchtest?
Jein, also Loudon finde ich nach wie vor eine große Überraschung. Nachdem sie eigentlich zuerst nur das U23-Team von DC United waren, unter dem sie unabhängig waren, ist auch nicht krass viel besser gewesen sind sie aktuell gerade Dritter der Eastern Conference und sind damit eins der besseren Teams. Aber ansonsten habe ich gerade keine Partie, die ich empfehlen möchte. Und ja, wünsche euch lediglich ein gutes USL-Wochenende. Und natürlich, wie immer, eure Meinung natürlich gerne dalassen. Denn vielleicht sind wir ein bisschen zu pessimistisch und ihr sagt, hey, eigentlich finden wir 8 Minuten Highlights noch zu kurz. Denn bei 90 Minuten sind vielleicht 20 Minuten Highlights schon irgendwie besser, wenn du wirklich relevant was mitnehmen willst. Würde mich interessieren. Ich finde halt nur, Kontext ist wichtiger als Länge bei Videos. Und daher wäre das meine Meinung.
Schreibt uns gern eure Meinung. Das könnt ihr wie immer machen auf Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Ansonsten, wie gerade eben schon gesagt wurde, wünschen wir ein erfolgreiches USL-Wochenende mit vielen Toren und spannenden Spielen, wenigen Karten und vor allem nur ganz vielen Highlights. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann schauen wir mal, wie das Wochenende so lief.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.